Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Nach einigen persönlichen, sehr inspirierenden Gesprächen freue ich mich, Svantje heute hier im Podcast als Gast zu haben. Svantje Almers ist Beraterin für New Work, hat zusammen mit New Work-Koryphäe Michael Trautmann ein Unternehmen gegründet, das Weiterbildungen und Beratung anbietet. Das Unternehmen heißt New Work Master Skills. Sie haben auch zusammen mit Christoph Magnussen ein Buch geschrieben, On the Way to New Work, wie ich finde, die Bibel und die beste Übersicht, die es auf dem Markt gibt, als Buch, wenn du dich mit dem Thema New Work beschäftigen möchtest. Und in diesem Gespräch heute habe ich Svantje viele Fragen stellen. Wir sprechen zum einen darüber, warum sie sich entschieden hat, und zwar ganz bewusst entschieden hat, dass sie keine Führungskraft sein möchte, was New Work für sie eigentlich bedeutet, wie wir es schaffen, eine Arbeitswelt zu gestalten, die zu uns passt, und zwar im persönlichen Rahmen, zum Beispiel auch durch Selbstmanagement, aber auch in einem gesellschaftlichen Rahmen. Wir sprechen auch darüber, was Führungskräfte tun können, um New Work voranzutreiben, was keine Führungskräfte, sprich ja einfach Angestellte tun können, um New Work weiter nach vorne zu bringen. Und wir sprechen darüber, was wir eigentlich machen können, um die Arbeitswelt besser zu gestalten. Wir kommen auch darauf zu sprechen, was eigentlich Deep Work ist und warum Deep Work der Schlüssel zum Erfolg ist. Jetzt möchte ich dich aber nicht weiter auf die Folter spannen. Ganz viel Spaß mit dem Interview mit Svantje Almers. Herzlich willkommen, liebe Svantje. Ich freue mich, dass wir uns heute mal im Podcast unterhalten.
Das finde ich auch ganz gut.
Du bist ja hier bei Gefühlt Erfolgreich und die erste Frage an dich ist, in welchen Momenten fühlst du dich denn auch wirklich erfolgreich?
Das hat zwei Komponenten, nämlich einerseits, wenn ich das geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe. Also es können auch so kleine Wins sein für den Tag, wo man sagt, okay, das habe ich jetzt irgendwie vom Tisch. Mit einem etwas größeren Schritt zurück würde ich sagen, auf jeden Fall auch, wenn ich Dinge getan habe, von denen ich sagen würde, dass die was für mich sind, dass die mich weiterbringen und jetzt weniger auf dieser operativen Ebene irgendwie Unterlagen vom Steuerberater angeguckt. Das ist ein kleiner Win, den ich für heute schon zu verbuchen habe. Aber ja, im Wesentlichen geht es ja darum, für mich die Sachen zu tun, wo ich sage, die entfalten auch einen Wert für mich und die sind auch irgendwie für mich.
Was war das Letzte, was du so für dich getan hast, was dein persönlicher Erfolg war?
Das, was ich dir gerade erzählt habe, meine Auszeit zu buchen und zu sagen, ja, es ist viel los und es gäbe immer irgendwie ganz viel, was man in der Woche machen könnte noch. Und jetzt priorisiere ich an der Stelle mich und organisiere alles drumherum. Es mussten ganz viele Termine noch verschoben werden und so. Und da hat mich Gott sei Dank mein Co-Founder Michael auch mega unterstützt. Und das war so das letzte größere. Und manchmal sind es auch einfach Sachen wie mittags mal eine Runde um Block. Auch wenn ich denke, ja, ich könnte jetzt auch hierbleiben und noch was erledigen, dann bin ich immer sehr dankbar, das gemacht zu haben.
Voll gut. Stell dir mal vor, du bist im Zug auf dem Weg zu einem Termin und dann kommst du mit jemandem ins Plaudern und irgendwann kommt die berühmte Frage, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Welche Antwort gibst du denn dann?
Oh, da bin ich ganz schlecht, weil das ist sowas, wie auch meine Eltern, glaube ich, auch immer noch keine gute Vorstellung davon haben, was ich beruflich mache, weil ich da, also ich liebe meinen Job und trotzdem finde ich es immer viel spannender, was andere so machen. Und ich würde wahrscheinlich im Zug erstmal so anfangen und sagen, ja, so ein New Work-Kram. Und dann müsste man mal schauen, ob die Person damit schon genug Info hat und wenn es eine Ebene tiefer gehen darf, dann würde ich sagen, ich arbeite gemeinsam mit PartnerInnen und anderen Menschen daran, dass unsere Arbeitswelt besser wird in Form von Trainings und auch insbesondere Unternehmensberatung.
Und dann kommt die nächste Frage, warum machst du das denn?
Weil ich, wenn ich jetzt ein bisschen, wenn es die Strecke von Hamburg nach München wäre, würde ich etwas mehr ausholen. Also für mich ist tatsächlich die Triebfeder, dass ich selber schon so unterschiedliche Arbeitssituationen erlebt habe. Und das ist ja auch ganz viel Thema bei dir, wo man sich in einem Umfeld wiederfindet und einfach 0,0 glücklich ist, 0,0 man selber und denkt, okay, das muss jetzt so. Und da habe ich immer die Tage bis zum Urlaub gezählt oder alle Brückentage optimiert, damit ich irgendwie möglichst weit oder möglichst oft der Arbeit fernbleiben kann. Teilweise so schlimm, dass ich mich über einen gelben Schein vom Arzt gefreut habe und dachte, ach, ich kann jetzt mal eine Woche zu Hause bleiben. Und dann habe ich aber wiederum ganz andere Erlebnisse gehabt, wo ich mich richtig gefreut habe, am nächsten Tag wieder zur Arbeit zu gehen, mich auf die Leute gefreut habe. Und da denke ich, auf eine Art war ich ja immer dieselbe. Und es gibt auch keine chronologische Abfolge oder so. Und das heißt, wir müssen ja schon ein Umfeld finden, das für uns gut ist. Ich würde da gar nicht wertend reingehen und sagen, der Arbeitgeber war schlimm und der andere war viel toller, sondern es hat eher was mit der Passung zu tun und mit den Rahmenbedingungen. Und trotzdem glaube ich, dass an ganz vielen Stellen eben Luft nach oben ist, wenn die Menschen, die im Unternehmen was bewegen können, auch dem den Raum geben und sich entschieden haben, das dann auch zu tun im Sinne der Leute, die da arbeiten.
Was würdest du denn sagen, ist so deine Passung, die du für dich jetzt über die Jahre rausgefunden hast? Was sind Bedingungen, die du brauchst, um wirklich entsprechend dann zu sagen, hier oder so kann ich gut und gerne arbeiten?
Das klingt jetzt ein bisschen einsiedlermäßig, aber ich brauche ganz viel Ruhe. Das habe ich für mich festgestellt. Also ich liebe zum Beispiel mein Büro, in dem sonst keiner ist. Also natürlich kriege ich da Besuch und auch Michael und ich sehen uns hier oft. Aber ich schätze das halt total, mich mal wirklich auf was konzentrieren zu können. Ich finde, dass Tage, an denen ein Meeting nach dem anderen kommt, sind für mich super, super anstrengend. Manchmal geht das nicht anders, dann lege ich das aber auch einfach auf einen Tag und ziehe es durch oder schaue, dass es in den Tagesrandzeiten liegt, dass ich wirklich auch den Raum habe, mich zu konzentrieren. Und dann bin ich ja, und das ist vielleicht das Paradoxe, auch wieder sehr häufig einen ganzen Tag mit Menschen zusammen, indem wir einfach KundInnen beraten, indem ich Trainings gebe. Und ich glaube, das eine gehört auch dazu, ansonsten wird es ein bisschen langweilig werden. Aber ich brauche da eine gute Balance.
Würdest du dich denn als Intro oder ja extrovertiert bezeichnen?
Da habe ich schon ganz oft drüber nachgedacht. Und ich glaube, bei ganz vielen ist die Spanne halt echt groß. Also was ich halt sehr gerne mache, ist einen ganzen Tag mit Menschen zusammen zu sein. Wo ich merke, dass ich an meine Grenzen komme, ist, wenn es dann heißt, ach komm, wir machen jetzt hier abends noch was. Dann merke ich so, boah, jetzt müsste ich aber wirklich mal alleine sein. Jetzt habe ich wirklich auch genug gesendet. Und deshalb glaube ich, ich kann das Extrovertierte, wenn es gefordert ist, und dann mache ich das auch gerne, wenn es irgendwie tolle Leute sind und ein guter Flow. Aber dann brauche ich eben auch im Ausgleich wieder die Zeit für mich.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich finde, auch hier passt wieder das Wort von der Passung so schön, ne? Weil es gibt für mich auch unterschiedliche, wie soll ich sagen, Gruppen von Menschen, ne? Und einige, die mich schneller fordern und meine schneller abziehen, und andere, mit denen ich sehr lange auch Zeit verbringen kann, und es gibt mir unfassbar viel. Also da ist auch für mich die Frage, ne? Welche Art von Mensch passt auch zu mir?
Und ich glaube, das ist ich merke das auch bei unterschiedlichen Zusammenarbeitskonstellationen. Man kann jetzt natürlich nicht immer die Passung erwarten, dass das so ist, wie mit Freunden oder Freundinnen zu arbeiten. Aber es gibt eben auch Konstellationen, wo man merkt, einfach man ist die ganze Zeit man selber. Man muss irgendwie keine Fassade aufrechterhalten. Man muss nicht besonders motiviert wirken an Stellen, wo man denkt, so, hopp, da ist jetzt gerade die Luft raus. Man kann Gedanken einfach aussprechen, die einem durch den Kopf kommen, ohne dass man denkt, okay, jetzt kommt es irgendwie vielleicht komisch rüber. Und da merke ich das, und das geht bestimmt allen so, dass mich das halt einfach deutlich weniger Energie kostet und dass das halt auch so die Fälle sind, wo ich mich halt auch wirklich richtig drauf freue und nicht so das Gefühl habe, unter so einer Bewertungslupe zu sein.
War das denn für dich auch ein Kriterium, warum du gesagt hast, du gehst eben in die Selbstständigkeit oder machst dein eigenes Ding, vielleicht jetzt nicht, um nur mit Menschen zu arbeiten, ne, die so freundesähnlich sind, aber zumindest, um nicht mit Menschen zusammenzuarbeiten, die eben so gar nicht zu dir passen?
Das ist eher etwas, das ich mir in den letzten Jahren erarbeitet habe. Weil ich bin ja seit, muss die Zahl mal aktualisieren, aber das sind jetzt auch schon 11 Jahre selbstständig. Und am Anfang ist es natürlich so, dass man doch sehr viel macht. Und das können, glaube ich, viele nachempfinden, die die ebenfalls selbstständig sind oder nebenberuflich etwas Selbstständiges machen. Da hätte ich mir das nicht rausgenommen. Da war ich einfach zu sehr Dienstleisterin, zu sehr, okay, du musst jetzt erstmal dein Business an den Start bringen. Und es ist jetzt erst so nach in den letzten Jahren, dass ich mich traue zu sagen, ey, wenn was nicht passt, dann lass uns das doch einfach lassen. Also vielmehr mir erarbeitet habe, auf mein Bauchgefühl an der Stelle zu hören und auch gelernt habe, dass wenn irgendeine Sache dann eben nicht stattfindet, dann kommt ganz oft eine neue tolle Chance. Oder ich habe einen Tag gewonnen, in dem ich meine introvertierte Seite ausleben darf.
Für mich ist auch genau das, diese Freiheit in der Wahl zu haben. Ne? Gleichzeitig weiß ich auch, dass es eine total schöne und luxuriöse Position ist, aber das ist auch ein ganz fester Bestandteil dafür, dass ich mich eben erfolgreich fühle. Mhm. Diese Freiheit zu haben, auch mal zu sagen, nee, ganz ehrlich, hier passen wir überhaupt nicht zusammen, vielleicht von unseren Wertevorstellungen, und ich sage dann einfach nein.
Ja. Und das ist, ich habe gerade so einen Gedanken, ich muss mal kurz gucken, wie ich den formuliere, weil du gesagt hast, das ist Luxus, auch auf eine Art, das tun zu dürfen, und da bin ich total bei dir. Und ich glaube, dass das manchmal aber nach außen so falsch rüberkommt, weil jemand, der selbstständig ist, der ist ja auch in ganz vielen anderen Sachzwängen und muss ja auch erstmal überhaupt seinen Kopf dahin bekommen, dass man sagt, okay, wenn das nicht passt, dann sage ich das ab. Für mich war früher Erfolg auf eine Art und Weise schon natürlich auch, wie fühlt sich das an und was mache ich und mit wem mache ich das? Aber ich habe mich früher auch viel mehr an der Zahl gemessen. Wenn ich zum Beispiel an das erste Corona-Jahr zurückdenke, habe ich mich fast in Burnout gearbeitet, weil ich dachte, okay, du weißt nicht, was passiert. So, wer bist du, dass du jetzt irgendwas hier absagst, was du noch irgendwie reinquetschen kannst? Finanziell war es mein erfolgreichstes Jahr ausgrund dieser Haltung. Emotional würde ich sagen, nicht emotional. Bin ich heute viel erfolgreicher und fand zum Beispiel auch das Jahr, in dem wir unser Buch geschrieben haben, 2021, ein super erfolgreiches Jahr, weil ich gemerkt habe, wie gut mir das getan hat, mich auch mal wieder ganz, ganz tief mit Inhalten zu befassen.
Hm. Du hattest ja vorhin schon gesagt, also deine erste knappe Antwort im Zug wäre so New Work-Kram. Und ich finde, wenn man deinen Namen hört, dann oder vielleicht auch etwas auf LinkedIn von dir sieht, ist eben New Work auch sofort mit dabei. Jetzt ist das natürlich irgendwie auch ein großes Wort und irgendwie vielleicht auch so ein bisschen eins, was man nicht gleich so greifen kann. Wie würdest du denn beschreiben, was New Work ist?
Ich glaube mir den Begriff Passung an der Stelle. Auf jeden Fall finde ich das irgendwie ein schönes, auch nochmal ein schönes Bild, weil es ja um die Frage geht, wie können wir unsere Arbeitswelt besser gestalten? Und zwar nicht basierend auf einem Status quo, dass man sagt, okay, wir frieren das jetzt hier ein oder gießen Kunstharz drüber und gucken dann, wo optimieren wir ein bisschen, sondern wir optimieren natürlich permanent am bewegenden Objekt, weil sich unsere Arbeitswelt, glaube ich, in den letzten 3 Jahren so massiv gewandelt hat und jetzt auch weiter wandeln wird, weil wir natürlich auch ganz andere künstliche Intelligenzthemen und neue Möglichkeiten dazukommen. Und für mich stellt New Work ganz oft die Frage, wie kriegen wir das gut hin und was machen wir mit den Menschen? Also wie sorgen wir dafür, dass der Mensch sich wiederfindet, dass der Mensch seine Talente voll und ganz einbringen kann, aber eben auch Erfüllung in dem findet, was er oder sie tut, was für mich sowieso eins ist. Und ich glaube, dass das keine, natürlich hat das eine soziale und eine gesellschaftliche Komponente, aber ich arbeite natürlich auch ganz oft mit Unternehmen, die sagen, ja, wo ist der Case? Und vielleicht ist das nicht die allererste Frage, die man stellen sollte, wenn man über New Work spricht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel für die Finanzen verantwortlich bin, dann finde ich es auch legitim, die Frage zu stellen und habe da auch keine Schwierigkeiten, das zu beantworten, weil ich glaube, dass es einfach ganz klar eine Win-Win-Situation ist, weil wir ja alle wissen, wie mega gut wir performen, wenn die Motivation einfach nicht mehr da ist. Und das kann man sich ja schnell ausrechnen. Also wenn du alleine sagen würdest, okay, wir sorgen dafür, dass die Leute irgendwie 5% motivierter sind, dann könnte man ja schon relativ schnell sagen, okay, was geben wir aus für die Leute und was kriegen wir dann vielleicht zurück in Form von mehr Performance? Und das ist auf jeden Fall relativ einfach, da auch betriebswirtschaftlich drauf zu gucken.
Du hast eben schon angesprochen, seit Corona hat sich viel getan, tut sich auch immer noch viel und wird sich weiterhin viel tun. Und wir hatten ja auch ganz viel schon privat auch darüber gesprochen, was eigentlich gerade so passiert und was alles im Umbruch ist. Was würdest du denn sagen, gerade weil du ja viel Führungskräfte begleitest und berätst, aber auch Unternehmen, was sind denn da aktuell so wirklich die größten Herausforderungen, woran ihr arbeitet oder wofür du vielleicht auch angefragt wirst?
Also wenn wir auf Führungskräfte schauen, dann ist es ganz klar, sich in einer Führungsrolle so gut zurechtzufinden, dass es auch den Ansprüchen der MitarbeiterInnen genügt. Weil, ich meine, wer auf LinkedIn ist, weiß, Führungskräfte-Bashing ist schon Volkssport und es sind immer die Führungskräfte und so. Und es stimmt natürlich auch an vielen Stellen. Also Führungskräfte sind auf jeden Fall wahnsinnig entscheidend für die Motivation, auch für die mentale Gesundheit ihrer Leute. Nur sind Führungskräfte ja auch Menschen. Das darf man nicht vergessen an der Stelle. Und die Frage ist ja, wie kann man denen eben neue Optionen ermöglichen, denen deutlich machen, wie sie ihre Stärken und Talente einsetzen, um gut zu führen und wie sie auch mit diesen vielfältigen Ansprüchen erstmal klarkommen, die an sie gestellt werden. Und dann, wenn ich als Führungskraft erstmal selbst eine Art Stärkung habe und weiß, okay, das kann ich, das will ich, das gebe ich rein, so organisiere ich mich, da sind meine Stärken, dann ist natürlich eben ein weiteres Feld zu sagen, wie erkenne ich jetzt die Stärken meiner MitarbeiterInnen, wie kann ich meine MitarbeiterInnen coachen? Ganz oft ist ja der Anspruch, Führungskräfte sollen heute Coaches sein. Aber du weißt es ja selber, so, das ist eine Ausbildung, die dauert eine Zeit und dann kommt noch die ganze Zeit, die man an Erfahrung sammeln darf, bevor man jemanden brauchbar coachen kann. Woher soll eine Führungskraft das plötzlich können, nur weil das einer sagt, dass das jetzt der Anspruch ist? Das heißt, das sind auch ganz oft Themen, an denen wir arbeiten. Und dann, wenn ich Individuen fördern kann, dann ist natürlich die Frage, wie mache ich da ein Team draus? Und da kommen natürlich jetzt auch die Veränderungen rein, weil wir die Leute nicht mehr alle jeden Tag vor Ort sitzen, zu einigen vielleicht der Bezug fehlt und es natürlich auch ganz viele Ansprüche und Diskussionen gibt, auch immer noch rund um das Thema Homeoffice und hybride Arbeit. Und wenn wir mal den Schritt von den Führungskräften weggehen und ich den zweiten Teil der Frage beantworte, dann ist das auch das, was Unternehmen wahnsinnig beschäftigt. Also sie merken, es gibt einen Anspruch, wir sollen irgendetwas anders machen. Aber da New Work ja so ein riesiges Feld ist, ist dann halt ganz oft die Frage, wo fangen wir denn an und was bringt uns denn was und was passt denn auch zu uns? Weil es nützt ja niemandem was, wenn das halt so eine super aufgesetzte Maßnahme ist, weil dann geht's halt auch nicht ins Wertesystem und dann hat man halt irgendwie fancy Büroräume, aber sonst eben auch alles beim Alten.
Wie siehst du das denn mit Remote Work beziehungsweise auch Hybrid Work beziehungsweise eher, ich glaube Hybrid, da sind wir uns einig, das ist wahrscheinlich noch so das zukunftsträchtigste. Aber ich beobachte auch immer mal wieder, auch gerade im privaten Umfeld, dass der Anspruch hier sich auch in eine Richtung entwickelt hat bei Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen zu sagen, nö, ich ziehe jetzt mal ganz woanders hin, mir egal, dann komme ich eigentlich gar nicht mehr ins Office und mir reicht es, wenn ich nur remote mit meinem Team zusammenarbeite. Glaubst du, das ist wirklich nachhaltig gut für die eigene Motivation plus für die Produktivität des ganzen Teams?
Also das sind genau die beiden Facetten, weil das, was für mich gut ist und was für mich richtig ist, das muss es nicht fürs ganze Team sein. Und ich glaube schon, dass unter bestimmten Umständen das nachhaltig auch gut für dich sein kann, weil du dir eine Lebenssituation aussuchst, die total gut zu dir passt. Und natürlich erfordert das ein bisschen Selbstdisziplin, dann zu gucken, dass man irgendwie in einem angemessenen Umfang arbeitet. Aber ich glaube, dass viele Teams eben, ja, schnell zu Einzelkämpfer-Konglomeraten werden, wenn man nichts schafft, was das Team als Team zusammenführt. Und gleichzeitig scheue ich mich dagegen zu sagen, das muss aber so sein, dass sie sich in Präsenz sehen, weil natürlich das Thema Remote Work auch was sehr Inklusives hat. Also zum Beispiel Menschen mit Behinderungen oder Menschen mit bestimmten Krankheiten, wo es irgendwie herausfordernd ist, sich der Umwelt auszusetzen oder andere Themen, haben da natürlich eine ganz andere Chance. Aber die Chance darf man eben auch nicht vergeigen. Und vielleicht vergeigt man sie, indem andere, die das gar nicht so bräuchten, sondern eher aus Bequemlichkeit ein bisschen überziehen, zu hart darauf pochen. Also ich fände es schön, wenn es ein Geben und Nehmen ist und eine gegenseitige Rücksichtnahme. Und ich glaube, dass das die größte Challenge ist, vor der die Unternehmen stehen, weil während Corona war es fast einfach, weil da war es irgendwie so klar, okay, wir arbeiten alle vom Homeoffice und gucken, dass wir das Beste schaffen. Und jetzt ist halt die Frage, wie überführt man das in einen tragfähigen Zustand?
Gibt es denn für dich einige konkrete Ideen oder was du vielleicht auch beobachtet hast, wie es eben gelingen kann, so ein Teamzusammenhalt remote auch herzustellen? Also gibt es bestimmte Formate, Routinen, die irgendwie helfen, diesen Team-Spirit aufrechtzuerhalten, auch wenn man nicht jeden Tag zusammen im Büro ist?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, da ist Kommunikation im Grunde wieder der Schlüssel. Und vor allen Dingen nicht nur Kommunikation über, okay, wer hat das erledigt, ist das schon gemacht, okay, warum nicht, sondern dass das Team einen für sich passenden Weg findet, auch gemeinsam zu teilen, wie geht's denn jedem und wo steht denn jeder und wie sieht's mit der Kapazität aus und wie sieht's mit der Belastung aus und was beschäftigt euch. Und zum Team passend sage ich deshalb, weil manche Teams finden das total toll, morgens gemeinsam einzuchecken um 9, von 9 bis 8:45 oder so. Und für andere ist das halt zum Beispiel ein Pain, weil die sagen, oh, jetzt habe ich noch einen Termin und dann brauche ich eigentlich gar nichts anfangen, weil dann wäre ich ja da wieder rausgerissen. Und deshalb gibt es da keine goldene Lösung, aber die Intention zählt, wie können wir miteinander in Kontakt bleiben. Und für Führungskräfte ist es natürlich irgendwie ganz viel Arbeit. Also im Grunde müsste man sagen, wenn man vorher sagt, eine Führungskraft arbeitet, keine Ahnung, 50% fachlich und 50% an der Führung, also wirklich, wie geht's den Leuten, was brauchen die, dann würde ich den Anteil der zweiten Kategorie erhöhen, wenn ich einen hohen Hybridanteil habe, weil ich eben nicht mehr im Büro dich sehe und sag, ach, Kerstin sieht gut aus und lächelt und dann ist da, glaube ich, alles gut für heute, sondern wir müssten ja einen Termin machen. Und auch für diese üblichen Begegnungen, da leiden ja auch viele drunter, dass darunter eben sehr viele Termine dabei rauskommen. Und deshalb glaube ich, so wie du sagst, 100% Remote und Teamkultur ist echt schwer. Vor allen Dingen nützt es ja nichts, wenn nur ich als Führungskraft permanent die Touchpoints habe, sondern die Leute müssen ja untereinander auch noch die Touchpoints haben. Und Hybrid macht es wieder deutlich einfacher, weil man muss ja diese Beziehung nicht täglich aufbauen, sondern wenn wir uns irgendwie an 2 Tagen im Office alle sehen, dann ist das zum Beispiel, glaube ich, dass davon 80% dann auch schon abgedeckt sind.
Wahrscheinlich muss man auch diesen Anteil nochmal überprüfen bei der Führungskraft. Wie viel Prozent habe ich wirklich Zeit für mein Team, für die Entwicklung meines Teams und die Führung meines Teams? Denn ich glaube, ehrlich gesagt, 50%, das ist schon der
seltenste Fall. Also die meisten, wenn ich...
gefühlt 5, die da übrig
sind. Ja. Also wenn ich das frage, ich frage das auch regelmäßig in Führungskräftetrainings, weil es mich mal interessiert, wo stehen die da eigentlich, dann sagen die meistens irgendwas zwischen 10% und 20% und kommen dann aber auf eine Gesamtarbeitsbelastung von 120%, weil zu viel fachliche Arbeit erwartet wird. Und deshalb mag ich diese agilen Ansätze sehr gerne, wo man Führung einfach auf 2 Perspektiven aufteilt und auch auf 2 Menschen, dass du eine fachliche Führung hast und eine personelle. Aber ich sehe das halt immer noch super selten, weil immer der Gedanke ist, ist es ja super schwer, überhaupt schon Leute zu finden, die so eine Position dann eben auch gut ausfüllen. Und B, kommt dann ganz schnell die Frage so, ja, aber kann das nicht eine Person machen?
Wobei hier natürlich auch, ne, wenn du es anders ausstatten würdest und anders bekleiden würdest, vielleicht würden sich dann auch wieder mehr Menschen finden, die Lust auf diese Rolle haben. Also das ist auch immer so ein bisschen die Frage, wo fange ich da eigentlich an, ne? Ja, das Thema Führungskraft, darüber wollte ich auch gerne nochmal hier im Podcast mit dir sprechen. Du warst ja sehr früh und auch sehr erfolgreich Führungskraft und hast dich dann ja aber auch dafür entschieden, es wirklich aktiv nicht sein zu wollen. Warum?
Ob erfolgreich, weiß ich gar nicht. aber früh, also relativ früh, ne? Andere sind da schon viel weiter, aber man bedenkt, dass ich habe ja bis 26 war, weil 25 oder so habe ich ja studiert. Dann war ich noch 3 Jahre in der Forschung und bin dann bei TUI Cruises ins Unternehmen eingestiegen. Und da ging dann der Weg ganz schnell von, ich wollte da ja erst nebenberuflich arbeiten und war da Aushilfe und war dann einen Monat später hatte ich einen befristeten Vertrag und einen Monat später hatte ich einen unbefristeten Vertrag. Und das war ja auch der Grund, weshalb ich meine Promotion dann an den Nagel gehängt habe. Und dann war ich relativ schnell Head of, was aber auch daran lag, dass wir halt auch das alle unbedingt wollten und unbedingt Führungsverantwortung übernehmen wollten und uns da gar nicht so massiv Gedanken drüber gemacht haben, was das eigentlich bedeutet. Und es war eher wie so eine Belobigung. So der zweite Streifen auf der Schulter, was ja auch ganz gut zur Kreuzfahrtbranche passt. Da wird ja noch mit Streifen gearbeitet. Und ich merke aber für mich, und das habe ich dann auch relativ schnell gemerkt und dann ja auch bei meinem Job danach, der zwar eine Fehlentscheidung inhaltlich war, aber da bin ich ja aus der Führungsverantwortung wieder rausgegangen, dass ich halt jemand bin, der wahnsinnig gerne fachlich arbeitet und der, ich ziehe da relativ wenig draus, mich so verantwortlich zu fühlen für andere, weil ich glaube ich auch mich dann auch wirklich richtig doll verantwortlich fühle und mir zu viel Verantwortung auflade. Und das habe ich halt nicht, wenn ich in den Themen arbeite. Und gleichzeitig finde ich das Thema Führung aber wahnsinnig spannend und glaube auch, dass man Menschen dabei unterstützen kann, da eine gute Balance herzustellen. Und die Unterstützung, die hatte ich damals gar nicht. Das war so, ja, du bist jetzt Führungskraft, zieh durch.
Für viele, ich hatte auch letztens mit einer Freundin das Gespräch, oder in vielen Unternehmen ist es ja eigentlich auch so gefühlt der einzige Weg, ne, zu sagen, wenn ich vorankommen möchte und irgendwie Karriere machen möchte, muss es eben über diese Führungsebene gehen. Das heißt, dann muss ich Führungskraft werden oder nochmal die nächste Stufe und die nächste Stufe erklimmen. Und es ist gar nicht so, oder es gibt kaum Karrierepfade, die eben auf so einer fachlichen Rolle basieren. Ja. Siehst du das auch so, gerade weil du einfach viel Kontakt zu Unternehmen hast?
Ich sehe das so. Ich sehe auch die Bemühungen, das zu ändern. Ich glaube, dass viele Menschen das schon erkannt haben, dass sie das keinen Sinn macht, ihre besten ExpertInnen dann zur Führungskraft zu machen und festzustellen, passt gar nicht. Aber woran es meiner Meinung nach sehr oft noch hapert, ist die Gleichwertigkeit. Und ich habe keine Ahnung, also ich hätte eine Vermutung, wo es herkommt. Ich glaube, das steckt ganz tief in uns drin, in diesem hierarchischen Verantwortung für andere Menschen zu haben, wie so ein Kommandant, und dass das irgendwie immer noch mehr bewertet wird als inhaltlich etwas sehr, sehr Gutes beizutragen, so dass ich dann eben ganz oft sehe, dass in der praktischen Umsetzung, wo Führungsteams zusammensitzen, die zum Teil eben aus Menschen mit People-Verantwortung bestehen und zum Teil aus Leuten, die eine Fachverantwortung haben, dass ich da immer noch so eine unausgesprochene Hierarchie wahrnehme, dass auch die mit People-Verantwortung ganz oft so signalisieren, ja, ihr wisst ja gar nicht, ihr habt es ja leichter, ihr müsst euch ja nicht um Leute kümmern. Und dann so manchmal der Tritt vors Schienbein kommt, wenn es dann um Ressourcen geht und es dann heißt, ja, nee, ich kann euch leider aber gar nicht unterstützen, weil bei uns sind alle voll ausgelastet, das müsst ihr schon gucken, wie ihr das Projekt dann hinbekommt. Insofern sehe ich da in der Praxis ganz oft noch eine Art Konkurrenzverhalten und ich glaube, dass die Gleichwertigkeit wirklich noch ein Feld ist. Trotzdem bin ich über jede Bemühung, die in die Richtung geht, dankbar, weil das ist ja auch nichts, was von einem Tag auf den nächsten dann auch wirklich da ist. Insofern muss man irgendwann anfangen.
Viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen begeistern sich ja zunehmend eben für das Thema New Work in all seinen Facetten. Was mache ich denn, wenn ich jemand bin in der Anstellung, vielleicht eben auch nicht Führungskraft werden möchte und meine Führungskraft hat entweder nicht die Kapazität oder vielleicht einfach auch nicht so richtig Lust auf das Thema, aber ich möchte trotzdem gern aktiv gestalten und mich irgendwie einbringen. Hast du da konkrete Ideen, was jemand machen kann?
Also es wäre dann eine Person, die in ihrem Team gerne mehr oder anders arbeiten möchte. Mhm. Nicht mehr arbeiten möchte, aber sondern mehr New Work umsetzen möchte, wollte ich sagen.
Ja.
Wir arbeiten, ist ja nie das Problem. Ich glaube, dass man immer etwas tun kann, wenn man jetzt kein Problem damit hat, auch dann natürlich so ein bisschen proaktiv rauszustechen, was wiederum etwas über die Teamkultur natürlich sagt. Aber dass man natürlich immer sich hinsetzen kann, sagen kann, komm, lass mal irgendwie zusammensetzen und überlegen, wie können wir unsere Arbeit hier besser gestalten oder wer von uns im Team hat bestimmte Talente, die er oder sie noch gar nicht einbringt. Ich finde ja das Thema Talente und Stärken total spannend, um damit zu starten, weil Da sind ja auch die Zahlen von Gallup immer erschreckend, dass nur 20% aller Menschen angeben, wirklich jeden Tag ihre Stärken einsetzen zu können auf der Arbeit. Das heißt, damit kann man sich ja auch beschäftigen. Und trotzdem wäre so mein Impuls, bevor ich das ganze Team damit erfreue, würde ich erst mal gucken, wie sieht's denn für mich aus? Also wir haben ja auch noch einen echt großen Spielraum, den habe ich natürlich früher nie gesehen bei mir. Aber wie kann ich meine Arbeit besser gestalten? Wie kann ich meine Stärken besser einsetzen? Wo sind meine Glaubenssätze darüber, was andere an mir toll finden und wie gängel ich mich damit teilweise eben auch selber? Da sind ja auch ganz viele Themen, die du wahrscheinlich auch im Coaching und in deinen Programmen hast. Ja. Und da würde ich erstmal ansetzen und gucken, was ist jetzt auch für das Team relevant oder was kann ich ins Team geben? Heißt natürlich nicht, dass ich irgendwie 3 Jahre warten muss, bis ich meinen Vorschlag mache, der irgendwie fürs Team gut ist. Aber ich finde die Selbsterfahrung und die Selbstreflexion auch immer einen guten Anfang. Und wenn du halt merkst, du stößt da auf taube Ohren und Chef und Chefin haben immer noch keine Lust und deine Lust wird aber größer, je mehr du dich damit beschäftigst, dann würde ich sagen, okay, dann wird es auch irgendwann mal Zeit zu sagen, wo ist denn ein Umfeld, in dem ich wirklich auch mit dieser Leidenschaft wachsen und gedeihen kann.
Das finde ich auch so schön, weil das ist etwas, was ich auch so ein bisschen, du hattest vorhin einmal schon anskizziert, auf LinkedIn beobachte, ne? Dieses Führungskräfte-Bashing, dass man noch sagt, ja, aber meine Führungskraft macht halt nicht so und gestaltet nicht so und hat das noch nicht auf dem Schirm. Muss sie oder er vielleicht auch gar nicht, ne? Sondern wir können ja auch aus dem Team heraus, und nur weil jetzt vielleicht auf meiner Position nicht Head of oder Führungskraft oder Manager, Managerin, wie auch immer steht, kann ich ja trotzdem eben Ideen mit einbringen und auch versuchen, die Teamkultur vielleicht so ein bisschen mitzuprägen, denn am Ende ist es ja ein Team, ähnlich wie so eine Kette, ne, aus ganz vielen einzelnen Gliedern, die sich eben in einer Reihe zusammensetzen. Und das finde ich nämlich auch mal wichtig zu betonen, dass das jetzt auch gar nicht immer nur und alleinig von dieser Führungskraft aus gestaltet werden muss.
Nee, gerade wenn man an die Prozentsätze denkt, mit denen wir gerade hantiert haben, wo man sagt, okay, na klar, wäre es super, wenn sie 50% oder mehr Zeit hätte. Die meisten haben eher so minus 10%, die sie sich noch irgendwie durch Überstunden reinholen. Und dann gibt es ja auch noch jede Menge Auflagen, was man noch alles so dann auch zu tun hat im Bereich Personalführung. Und ich glaube, das ist ja auch das, was ich an den neuen Ansätzen mag. Und wäre für mich auch der erste Schritt, die Führungskraft nicht als an organischen Teil, der neben dem Team steht, zu begreifen, sondern als Bestandteil des Teams. So. Und dann kann, ich meine, wer hat denn jemals irgendwie seine Führungskraft gefragt, was kann ich denn für dich tun, damit du besser arbeiten kannst? Also ich habe es natürlich auch nicht gemacht, aber wäre ja mal gut gewesen. Und ja, und das ist ja so, in dem agilen Arbeiten sind ja die Führungsrollen einfach wirklich auch Teambestandteil. Und das ist für mich auch New Work, da das eigene Mindset zu verändern.
Ja, du hast eben schon angesprochen, dieses ständige Überladensein, so viele Aufgaben, ne, eigentlich irgendwie eher so eine Minusbilanz zu haben. Und das ist die Arbeitssituation. Dazu parallel kommt ja dann auch nochmal das ganze Privatleben, was ja auch nicht weniger facettenreich ist und auch irgendwie voller Aufgaben und Dinge, die man gern machen möchte. Und ich glaube, dieses Gefühl, sich irgendwo ja überladen zu fühlen, so viel auf dem Tisch zu haben, was man auch gerne machen möchte, wirkt schnell ziemlich plättend. Was sind denn so vielleicht Methoden, Tipps, Hacks, die du für dich rausgefunden hast oder die für dich gut funktionieren, gerade weil du ja auch viel unterwegs bist und auch sehr, sehr viel machst, so rund um das Thema Selbstmanagement?
Na, das ist natürlich ein Riesenthema und auch einfach sehr, sehr liebe, weil ich auch ganz lange schon damit arbeite und das auch viel an andere Leute weitergebe. Wenn du jetzt direkt nach Methoden oder Hacks fragst, finde ich, das Wichtigste für mich ist, alles in einem System zu haben. Das ist ein für mich jetzt eine Software, das kann man in Todoist, in To-Do, in wie ich in OmniFocus oder wenn man will auch in einem Outlook-Aufgabenbereich zu haben. Aber dass man sich so ein zuverlässiges System aufbaut außerhalb des eigenen Kopfes, dass ich relativ schnell überblicken kann, was sind denn meine Projekte und was sind dann die nächsten Schritte zu den Projekten und welche Themen habe ich ansonsten. Und in meinem Kopf könnte quasi, da ist nicht viel, aber in meinem System ist halt alles, wenn es darum geht zu sagen, okay, wo findet was statt, wozu habe ich mich committed? Und dann finde ich ganz wichtig, und das ist für mich auch einer der wirklich, jetzt will ich nicht sagen life-changing Hacks, weil das liegt jetzt die Messlatte richtig hoch, aber was wirklich richtig viel bringt, ist in nächsten Schritten zu denken und sich nicht so überwältigt zu fühlen, weil man denkt, oh, jetzt muss ich ja irgendwie den Workshop vorbereiten und ich habe überhaupt gar keine Zeit. Und sich dann, das war früher meine Kernkompetenz, dann irgendwie so unter Druck gesetzt zu fühlen und abends auf dem Sofa, das ist immer so, oh, ich weiß nicht, wie ich es machen soll, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und sowas mache ich gar nicht, sondern immer wenn etwas auch Größeres in mein Leben kommt, dann mache ich mir dann Projekte in meinem System raus und denke halt, okay, es manches mag sich jetzt viel anfühlen und so, aber was ist der erste einfache nächste Schritt? Und der erste einfache nächste Schritt ist in der Regel nie irgendwas, was mit Gehirnchirurgie zu tun hat, sondern immer irgendwie Unterlagen zusammennehmen, immer eine Viertelstunde irgendwas brainstormen, immer meine grobe Agenda zu machen. Und in diesen nächsten Schritten denke ich, und das ist halt eine Empfehlung, die ich wirklich auch sehr, sehr gerne weitergebe, wenn man jetzt auch so einen Hack mitnehmen will, auch mal guckt euch mal eure To-Do-Listen an, weil meistens stehen da halt schon auch noch so ein, zwei Elefanten drauf, die man dann von einem Tag zum nächsten Tag schiebt und dann wieder weiterschiebt. Und überlegt euch eher, was ist der eine nächste Schritt, der mich hier schon mal weiterbringt, selbst wenn er nicht das ganze Thema löst. Und schreibt den doch irgendwie auf die To-Do-Liste statt des Elefanten. Und dann kann man auch so kleine Zeitfenster zum Beispiel viel besser nutzen, weil wir haben ja doch die meisten von uns einen recht fragmentierten Alltag mit hier Termin und da 30 Minuten und so weiter. Und wenn man die Sache, die Arbeit so klein geteilt hat, dann kann man auch was Wichtiges mal in 30 Minuten voranbringen, anstatt zu viel in den Mails zu sein, was auch etwas ist, wovon ich abraten würde. Also es reicht wirklich, ich glaube, du hast es letztens auch gepostet, Es reicht wirklich irgendwie, je nach Job meinetwegen mag es da eine Varianz geben, aber zwischen ein und dreimal am Tag oder viermal am Tag sich um die Mails zu kümmern, dann aber auch wirklich da zu sein und sie zu bearbeiten, beziehungsweise eben sonst ansonsten auch Aufgaben fürs System draus zu machen. Und dann ist auch gut, weil wir sind so trainiert darauf, so permanent responsiv zu sein, dass wir uns damit auch alle fleißig gegenseitig Arbeit machen. Also das merke ich, wenn ich unkonzentriert bin, hänge ich zu viel mehr Mails und dann kriege ich auch viel mehr Mails, weil die dann auch alle antworten und so weiter. Und da mal wieder so ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen.
Und das auch auf allen Kanälen, ne? Also die Inbox anzusteuern, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, was es auch sein mag. Und nicht dann, das mache ich nämlich auch manchmal, wenn mir meine Aufmerksamkeit so ein bisschen entgleist und die Produktivität, dann wird es nämlich noch schlimmer, ne? Und dann irgendwie überall reinzugucken und sagen, okay, oh Gott, das was. Aber in dem Moment mir auch gar nicht die Zeit zu nehmen, das zu beantworten. Und dann hast du ja wieder so in deinem Gehirn, ne, so einen Riesenstau an, oh Gott, hier war Nachrichten da und da und da. Das ist aber alles noch offen und du hast es gar nicht bearbeitet, daher bringt es ja eigentlich nichts, außer zu wissen, okay, da ist jetzt viel, worum ich mich kümmern muss, aber jetzt gerade irgendwie nicht kann.
Ja, und da hilft es auch, sich dann auch selber mal, also gerade bei so Sachen, die, wo jetzt keiner unbedingt von dir eine Antwort am nächsten Tag braucht oder innerhalb der nächsten 24 Stunden, sich dann auch zu gucken, wie gehe ich jetzt irgendwie damit um? Muss ich wirklich irgendwie alle LinkedIn-Antworten, Anfragen am selben Tag beantworten oder Nachrichten? Oder reicht das auch, wenn ich das irgendwie mal alle drei Tage mir eine Stunde Zeit nehme und das erledige? Da bin ich zu übergegangen. Und ich muss auch manchmal mein Handy einfach wirklich richtig weglegen. Stell mir auch gerne einen Timer, mach so Timeboxing, dass ich irgendwie eine halbe Stunde einstelle und jedes Mal, wenn ich mein Handy zur Hand nehmen, dann sehe ich sofort, oh ja, stimmt, das ist ein Timer laufen, du wolltest jetzt gar nicht reingucken, okay, leg's wieder weg. Aber dann schafft man halt viel und da sind auch so ganz viele Dinge, mit denen wir uns eben selber unterstützen können. Und vielleicht der letzte Hack, auch wenn der ein bisschen größer natürlich auf eine Art ist, aber ich brauche einen Tagesplan und ich brauche auch einen groben Wochenplan. Also ohne Plan mache ich halt auch viel mehr von dem Zeug, wo ich hinterher denke, so, okay, was hast du eigentlich heute gemacht? Und wenn ich dann so mal grob einteile, da trage ich dann einfach meine Termine ab, ein so auf einer Liste und sehe, okay, das sind meine Termine, das sind die Zeitfenster dazwischen. Dann kann ich auch noch in mein System gucken, was sind jetzt die wichtigsten Aufgaben, die ich für heute machen muss oder was stehen auch für Termine morgen und übermorgen an, weil das hat dann auch viel damit zu tun, was man vielleicht heute machen muss. Dann habe ich zumindest mal einen Plan. So, und dann heißt es nicht, dass der Plan jetzt in Stein gemeißelt ist und ich abends frustriert bin, weil es nicht genau so hingekommen ist, weil genau so kommt es bei mir nie hin. Aber dann kann ich ja mittags einfach nochmal den wieder angucken und nochmal neu planen für den Rest des Tages. Aber ich habe immer einen Plan, weil ich dann eben auch weiß, wenn das Telefon klingelt oder irgendeine Störung von außen kommt oder irgendein neues Thema reinpoppt, ist das jetzt wirklich wichtiger als das, was ich mir jetzt vorgenommen habe. Und diesen Referenzmaßstab, den braucht man meiner Meinung nach, um eine gute Entscheidung zu treffen, weil ansonsten springen wir halt zu schnell auf das, was irgendwie von außen kommt.
Da gibt es ja auch die Analogie mit vielleicht einem Professor, ne, der vor seinen Studenten so dieses Glas und dann unterschiedliche große Steine und Sand und sowas befüllen wollte. Und es hat am Ende einfach auch nur gepasst, wenn du erst so die großen Steine reinlegst, dann die kleineren und am Ende den Sand noch daneben streust und eben nicht erstmal anfängst, mit dem Sand da alles aufzufüllen. Am Ende passt das nämlich nicht. Und genauso finde ich, ist das auch mit diesen vielen Aufgaben. Und gerade diese kleinen, die man auch so schnell erledigt hat, die sind natürlich auch so verlockend, weil sie eben so schnell erledigt sind, das ist auch super durchgestrichen auf der innerlichen To-Do-Liste.
Und da kommt jetzt das Denken in den nächsten Schritten nochmal wieder ins Spiel, weil du dann auch mal so einen größeren Stein in 8 kleine zerlegst und das dann auch viel wahrscheinlicher ist, dass man sagt, okay, komm, ich habe jetzt nur eine Viertelstunde Zeit, aber ich kann mich ja mal eine Viertelstunde hinsetzen und einmal so einen ganz ersten Draft von irgendwas schreiben. Und das, glaube ich, das ist halt so, wir sind ja eingestiegen mit, wann fühle ich mich erfolgreich, wenn ich das schaffe, wirklich die Sachen dann eben voranzutreiben und gerade auch die Themen, von denen ich gesprochen habe, die so gefühlt für mich sind, da startet ja erstmal mit einer vagen Idee oder es ist auch erstmal ein großer Stein und ich würde die nicht umsetzen, wenn ich nicht irgendwie auch einen kleinen Schritt daraus lösen könnte und denke, okay, hast jetzt eine halbe Stunde Zeit, so wie willst du die investieren? Und das befeuert sich meiner Meinung nach alles gegenseitig.
Ich würde zum Abschluss gerne nochmal über eine Sache mit dir sprechen, die auch in eurem Buch auftaucht und finde ich auch viel zur Produktivität und zu Erfolg beiträgt. Und du hattest oder ihr habt dazu auch Cal Newport zitiert und ich würde das Zitat gerne einmal vorlesen. Die Fähigkeit zu Deep Work ist zunehmend selten und gleichzeitig zunehmend wertvoll in unserem wirtschaftlichen Umfeld. Infolgedessen gehört der Erfolg den wenigen, die diese Fähigkeit kultivieren und zum Kern ihrer beruflichen Tätigkeit machen. Was ist denn Deep Work? Ich bin mir sicher, der ein oder andere hier von den Zuhörer, Zuhörerinnen hat das schon mal gehört. Aber was ist das denn eigentlich?
Also für mich ist das wirklich konzentriertes Arbeiten, also sich wirklich zu vertiefen. Und das müssen auch nicht 3 Stunden sein, aber die eine Stunde zu nehmen, alle Störungen auszuschalten, das Telefon wegzulegen und zu sagen, ich habe hier eine Aufgabe, die ist anspruchsvoll. Also ich brauche jetzt kein Deep Work für Rechnung bezahlen und so. Aber in dieser einen Stunde schaffe ich Wert und konzentriere mich und habe nicht dauernd das Telefon in der Hand und check, was auf Instagram passiert. Und da schafft man einfach einen unglaublichen Wert. Ich glaube, dass viele Leute schon fast verlernt haben, regelmäßig am Tag so einen Zustand herzustellen oder überhaupt mal über die Woche ein paar Deep Work Slots zu haben. Und deshalb rate ich zum Beispiel auch Teams wirklich zu sagen, guckt mal eure Meetings an, guckt mal, wann die Meetings sind. Sorgt doch mal dafür, dass eure Leute irgendwie mal 2 Stunden am Tag irgendwie einen ungestörten Slot haben, wo ihr euch keine Meetings einstellt. Und wem das zu fantastomatisch vorkommt, die können ja auch erstmal anfangen mit irgendwie 2 Tagen, wo irgendwie 2 Stunden mal wirklich für alle geblockt ist. Und da kriegt man halt dann wirklich auch die größeren Sachen weg, weil das... Der Gegenspieler, den nennt Cal Newport Shallow Work. Und das ist so dieses Oberflächliche. Ich muss noch hier und da und Rechnung und guck nochmal überall meine Messages. Ist ja auch irgendwie Arbeit und so weiter. Und das ist ja nie das, wo wir abends nach Hause gehen und sagen, ja geil, dass ich das gemacht habe. Das ist immer so eher so, okay, was habe ich gemacht? Und deshalb finde ich Deep Work wichtig und ich versuche mir das auch gerne in die Morgenstunden zu legen, weil da ist meine Energie halt auch am höchsten. Mir nützt ein Deep Work Block um 17 Uhr bis 19 Uhr relativ wenig, weil dann habe ich auch keine Lust mehr. Sondern da lege ich meistens Shallow Work rein, da dann, wenn jemand irgendwie Termine braucht, mache ich die auch gerne so ab 15 Uhr nachmittags oder so, um einfach irgendwo diesen Slot zu haben. Also total wichtig. Schön, dass du den Punkt nochmal mitbringst.
Ja, und auch vor allem, weil Cal Newport dann ja auch gesagt hat, ne, der Erfolg gehört so ein bisschen denjenigen, die das auch für sich nutzen. Denn man muss ja sagen, in diesen wirklich Deep Work-Phasen, wenn du da arbeitest du ja richtig, sag ich mal, am Konzept an, weiß ich nicht, der Programmierung, was auch immer so der Inhalt deiner beruflichen Tätigkeit ist. Und das sind ja ehrlich gesagt die Projekte, egal ob angestellt oder selbstständig, die dich ja auch so wirklich den größten Schritt nach vorne bringen. Ne? Mhm. Also dieses Mal eine Rechnung hier und vielleicht ein Post da, das ist ja, das gehört auch dazu und muss erledigt werden, aber so wirklich diese großen Schritte nach vorne. Oder vielleicht auch, ne, was im Angestelltenverhältnis dich auch irgendwie sichtbar macht oder irgendwie zeigt, wo deine Expertise liegt, die schaffst du ja eigentlich nur in diesen Deep Work Phasen. Und deshalb ist es einfach so wichtig.
Und da kann ich auch nur selber für sorgen. Also das ist auch, ich höre dann auch ganz oft, ja, würde ich ja, aber bei uns ist so und so und so hektisch und könnt ja und so. Und natürlich nimmt da keine Rücksicht drauf, dass du deine Deep Work Phasen hast. Aber ich muss halt selber dafür sagen, okay, passt auf, das ist ja meine Aufgabe. Ich würde diese Aufgabe gerne erledigen, weil man macht ja in den Deep Work Phasen in der Regel auch wirklich was Wert schafft. Und ich habe mir jetzt den Blocker eingestellt. Und wenn einer über den Blocker irgendwie einen Termin rüber nagelt, dann nehme ich den nicht an. Und wenn einer irgendwie ganz schnell irgendwas haben will, dann muss die Person bis 11 warten, weil dann ist hier mein Zeitraum eben auch erledigt. Und witzigerweise ist das immer so, dass diese Verabredung mit sich selbst, das fällt den Leuten so schwer, das einzuhalten. Aber wenn halt Meeting drin gestanden hätte mit irgendjemand anders, dann hätte man ja auch kein zweites Meeting angenommen. Und das ist, glaube ich, manchmal, dass das auch ein bisschen dieses Prokrastinieren ist, dass man sagt, ja, ich hätte ja jetzt irgendwie das Konzept mal ausgearbeitet, aber da wollten ja auch alle anderen was von mir. Und ich glaube, das ist die eigentliche Fähigkeit, dass man diese Vereinbarung mit sich selbst einhält, dass man, und da helfen wieder die kleinen nächsten Schritte beim Vermeiden von Prokrastination, dass man sagt, okay, ich fokussiere mich darauf, wo ist das erste lose Ende, mit dem ich anfange zu arbeiten. Und ich glaube, es gibt wirklich nicht so viele Leute, die das konsequent machen und können. Und ich freue mich über jede einzelne Person, die ich dabei unterstützen kann, so zu arbeiten, weil es einfach einen riesen Unterschied macht. Und es gibt ja keinen, der sagt, ja, nee, du darfst jetzt nicht irgendwie eine Stunde mal an was arbeiten. Ich möchte gerne, dass du dauernd da bist, wenn ich dich gerne stören möchte. Und insofern glaube ich, das kann jeder umsetzen. Die Frage ist halt nur, kriegen wir uns selber dazu, das zu tun?
Ja, und auch hier kann man, wir es vorhin schon so ganz kurz hatten mit den Glaubenssätzen, ne? So eine positive Affirmation, die wirklich auch in die Selbstverantwortung geht, zu sagen, ne? Ich sorge für meine Deep Work Phasen. Punkt. Mhm. Ich arbeite an diesem nächsten Schritt. Punkt. Nicht so, ich versuche, ich werde, sondern ganz kurzer, knapper, vollkommen aktiver Satz. Ich mache das. Punkt. Diese Woche.
Bei mir war das so eine Erkenntnis. Die klingt jetzt so ein bisschen leidend, aber das ist gar nicht so gemeint. Ich war, weil es war ja zu 100% selber schuld, während der normalen Office Hours war ich irgendwie immer mit allem Möglichen beschäftigt und habe Termine gemacht und dies, das und jenes. Und wenn einer eine Frage hatte, dann bin ich gesprungen und ja, ich komme noch mal rüber, gucken wir uns direkt an und so weiter. Und das ist ja so ein bisschen Egoismus, weil du ja auch ganz viel Anerkennung und so dafür kriegst, dass man ja immer so schnell ist und es lobt ja auch jeder, super responsiv und so. Und meine eigentliche Arbeit, die darin mitunter bestand, eben auch so Finanzpläne damals zu machen, wo man sich echt konzentrieren muss. Die habe ich dann so abends um 17 Uhr angefangen, wenn alle anderen so langsam auf dem Weg nach Hause waren und auch gerne mal am Wochenende, mit ins Wochenende geschleppt. Dann habe ich gedacht, ist ja eigentlich irgendwie so unfair, so, weil wenn ich jetzt irgendwas bräuchte, wäre ja auch keiner da, der irgendwie sofort springt. Und alle anderen, also das ist der leidende Part, den ich ja schon angekündigt habe. Alle anderen machen jetzt irgendwie Sport und machen irgendwie was mit ihrer Familie oder Freunden oder sowas. Und ich sitze jetzt hier und mache das. Und da habe ich halt festgestellt, nee, das ist auch einfach meine Schuld, weil ich muss einfach erstmal für mich auch sorgen. Und es stirbt auch keiner daran, wenn eine Anfrage halt erst irgendwie 3 Stunden später beantwortet wird oder wenn ich nicht sofort drüber renne und mit den Leuten gemeinsam in die Excel-Tabelle gucke.
Ich habe das auch super oft in Coachings, dass das ein Thema ist, ne? Weil an sich hat es sich ja natürlich so ergeben, dass du, sag ich mal, die anspruchsvollen Aufgaben dann angefangen hast zu erledigen, wenn es in deinem Umfeld drumherum ruhiger wurde. Mhm. Ne? Also diese Deep Work-Umgebung sich von alleine geschaffen hat. Aber was wir oftmals nicht so gut hinkriegen, ist dieses proaktive Selbst sich schaffen, ne? Also zu sagen, okay, nicht ab 17 Uhr, sondern vielleicht dann 9 bis 10 oder 9 bis 11. Wie kann ich denn jetzt dieses Gefühl von alle sind irgendwie weg, nun ich habe hier meine Ruhe und kann meinen Fokus aufrechterhalten, wie kann ich mir das aktiv einplanen? Gehe ich dann in so eine kleine, weiß nicht, Meetingraumzelle irgendwie, wenn ich im Office bin und mache wirklich E-Mails und alles Mögliche aus? Oder sage ich, ich bin den Tag jetzt wirklich mal im Homeoffice und kann es da strukturiert und konzentriert abarbeiten? Aber hier auch wirklich dieses aktive Gestalten, nicht so passiv drauf zu warten, ne?
Was ja, genau. Also man hat's und den anderen so, die Schuld geben, dass man es nicht machen kann. Ich meine, das ist doch nun wirklich besser geworden jetzt dadurch, dass die meisten auch ich meine, auch Homeoffice war ja quasi früher bei uns die zweite Belobigung. Das durfte man dann aber so gut begründen. Und das war dann so zweimal im Jahr, dass es okay war, dass man mal von zu Hause aus gearbeitet hat. Beziehungsweise viele konnten auch einfach gar nicht, weil die gar keine Laptops hatten. Und das ist ja nun wirklich deutlich besser geworden. Und da muss ich eben aber auch einfach mal nicht ans Telefon gehen. Und da denke ich dann immer so, das ist doch so einfach, weil ich würde doch auch nicht jetzt ans Telefon gehen, wenn es klingelt. So, dann muss ich das doch auch vielleicht in einer Stunde nicht tun, wenn ich mir gerade vorgenommen habe. Aber das hängt halt auch, glaube ich, mit der Art und Weise, wie unser Gehirn strukturiert ist, zusammen. Wir haben schon auch Lust auf Ablenkung. Aber stolz sind wir, wenn wir es abends geschafft haben, eben dem nicht immer standzugeben, oder nachzugeben, besser gesagt.
Ja, ist dieses Gefühl wie beim Aufraffen zum Sport. Man hat vielleicht nicht so richtig Lust, aber wenn du es dann gemacht hast, dann ist es ein großartiges Gefühl.
Ja.
Und das ist doch, finde ich ein schönes Abschlusswort, da wirklich nochmal zu gucken, was sind die nächsten Steps, wie toll ist das Gefühl, wenn ich das dann auch entsprechend geschafft habe und aktiv nochmal die Erinnerung zu gucken, wie kannst du Deep Work Phasen in deinen Arbeitsalltag aktiv einplanen.
Und dann kann man abends auch zum Sport.
Dann kann man abends zum Sport, genau, oder Freunde treffen oder was auch immer. Vielen Dank, liebe Swantje,
für vielen
wertvollen Gedanken. Und einfach danke für die ganzen Tipps und Methoden. Mich sehr gefreut, dass du hier zu Gast warst.
Total gerne. Und ich hoffe, dass viele deiner HörerInnen damit was anfangen können.
Da bin ich mir ganz sicher. Hab noch einen großartigen Tag.
Du auch.
Eine Empfehlung habe ich am Ende dieser Podcast-Folge für dich. In dem Gespräch mit Swantje haben wir ja ganz viel über das Wort Passung gesprochen. Und natürlich auch darüber, wie Arbeit und wie der Job zu dir persönlich passen kann. Ich weiß, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, herauszufinden, was eigentlich aktuell fehlt, wenn du vielleicht merkst, dass dein Job dich nicht ganz so erfüllt. Und dafür habe ich einen Test entwickelt, der folgenden Namen hat: Was fehlt mir im Beruf-Test? Diesen Test verlinke ich dir in den Shownotes. Du kannst ihn auch unter kerstinfuhrmann.de/test erreichen. Er ist kostenlos und hilft dir, ein bisschen einen ersten Eindruck zu gewinnen, wo an welchen Stellschrauben es vielleicht gerade noch nicht ganz so gut in deinem aktuellen Job-Setup passt. Viel Spaß mit dem Test und bis zur nächsten Folge. Alles Gute für dich, deine Kerstin.